Warum sind alle anderen in ihrem Leben nur auf der Überholspur unterwegs? Alles funktioniert, alles gelingt, sie haben Erfolg. Aber bei mir ist es so mühsam. Man arbeitet hart und was kommt dabei heraus? Vielleicht haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt. In jedem Fall gibt es eine Person in der Bibel, bei der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass diese Person sich diese Frage sehr oft gestellt hat. Und das ist der Prophet Jeremia. Wir lesen in der Bibel immer wieder von den Propheten, von besonderen Personen, die Gott geschickt hat, damit sie eine Botschaft an das Volk bringen. Und so eine Person war auch Jeremia. Aber Jeremia hatte oftmals eine sehr ernüchternde Botschaft. Er hat die Botschaft an das Volk Juda gebracht, dass Gott Gericht schicken wird für die Sünde des Volkes und dass das Volk Babylon Jerusalem einnehmen wird. Diese Botschaft wollte keiner gerne hören. Und das hat ihm es sehr schwer gemacht, seinen Beruf bzw. seine Berufung auszuüben. Und wir möchten heute uns näher mit dem Thema Berufung beschäftigen, lernen, was das heißt, was das auch für uns bedeutet. Ich lese den Predigttext aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 1, die Verse 4 bis 10, aus der Luther-Übersetzung. Und dort lesen wir von Jeremia. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia war also ein junger Mensch, der von Gott berufen wurde zum Propheten für die Völker. Es heißt, dass diese Berufung schon vor der Geburt stattfand. Schon vor der Geburt wusste Gott, dass er mit Jeremia etwas Besonderes vorhat. Und das ist nicht nur damals so, sondern auch heute, dass immer wieder Gott Menschen vorbereitet von Anfang an für einen ganz bestimmten Zweck. So war das bei Jeremia. Jeremia kam aus dem Priestergeschlecht in Anatot. Das liegt in der Nähe von Jerusalem. Er kam also aus einer Familie, in der der Glaube eine sehr große Bedeutung hat, eine Priesterfamilie, und wurde im Glauben an Gott erzogen. Das spielte in seinem Leben eine wichtige Rolle. Und so konnte er die Dinge, die dort geschehen sind in Juda, auch mit der Brille des Glaubens deuten und konnte andere Menschen im Glauben anleiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass er aus einer Priesterfamilie kam. Das heißt, er hat Lesen und Schreiben gelernt. Damals konnten nicht viele Leute lesen und schreiben, aber die Priester konnten lesen und schreiben, weil sie ja auch die Heilige Schrift studiert haben und gelehrt haben. Und das ist auch für einen Propheten sehr hilfreich, wenn er lesen und schreiben kann. Und so hat Jeremia dann ja auch einige seiner Prophetien verschriftlicht, beziehungsweise von seinem Schreiber verschriftlichen lassen. Er war also perfekt geeignet für diese Aufgabe, ein Prophet für die Völker zu sein. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, na und, was hat das mit mir zu tun? Bin ich etwa berufen dazu, ein Prophet für die Völker zu sein, so wie Jeremia? Und ich muss sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Vielleicht haben Sie keine so spektakuläre Aufgabe in Ihrem Leben, die Gott für Sie vorgesehen hat. Vielleicht sind das eher die alltäglichen Dinge, auf die es ankommt. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass es hier jemanden im Raum gibt, den Gott zu einer ganz besonderen Aufgabe berufen hat. Wie dem auch sei, ich denke, wir müssen zunächst lernen, im Kleinen treu zu sein. Dort, wo uns Gott hingestellt hat, in seinem Sinne leben und für ihn ein Zeugnis sein. Dazu sind wir alle berufen. Aber Jeremia hat eine ganz besondere Berufung erhalten und er war dafür sehr gut geeignet. Und als Gott ihn gerufen hat, da hat er gesagt, ja, ich gehe, ich bin perfekt. Die Welt hat auf mich gewartet, dass ich auftrete und predige und alle werden mein Wort lauschen und total überzeugt sein. Oh Moment, oh, das habe ich falsch gelesen. Nein, das steht gar nicht drin in der Bibel. So war es nicht, sondern er hat gesagt, nein, ich kann nicht predigen und ich bin außerdem zu jung. Aber die Sache ist die, wenn Gott uns ruft, dann fallen unsere Schwächen nicht so ins Gewicht. Jeremia war jung, aber Gott stand ihm bei und dann war das egal, auch wenn junge Menschen vielleicht weniger respektiert werden als ältere Menschen, vor allem in der orientalischen Gesellschaft. Aber das war egal. Gott hat ihn gerufen, er war mit ihm. Die Schwächen fallen nicht so ins Gewicht. Und immer wieder kommt es vor, dass Menschen, die von Gott berufen sind, nach Ausreden suchen. So auch zum Beispiel der Prophet Mose. Als er berufen wurde von Gott, hat er gesagt, ich kann nicht reden. Ich bin rhetorisch nicht gewandt. Und dann hat Gott gesagt, das ist egal. Okay, ich stelle dir deinen Bruder Aaron an die Seite, der kann dir da ein bisschen helfen, aber das passt schon. Mach dir da keine Sorgen. Deswegen kann es sein, dass Gott uns auf eine Aufgabe vorbereitet, für die wir sehr gut geeignet sind, aber wir schauen nur auf unsere Schwächen und wir erkennen nicht, dass es darauf gar nicht ankommt. Denn sowieso ist es Gott, der hinter dem Ganzen steht, nicht Jeremia in seiner eigenen Kraft, der hingeht und verkündigt, sondern Gott, der durch ihn wirkt. Und in unserer Schwachheit ist Gott stark. Paulus hat einmal geschrieben, dass Gottes Gnade ist in der Schwachen, ist sie besonders mächtig. Also gerade da kann Gott wirken. Dann gibt Gott Jeremia noch eine riesengroße Zusage. Er sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, also vor den Menschen, vor denen er verkündigen soll, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Gott sagt ihm zu, dass er bei ihm sein wird, auch in den schwierigen Zeiten, dass er ihn erretten wird. Aber hat Gott Jeremia wirklich errettet? Wenn man so das Jeremia-Buch liest, dann sieht man, dass Jeremias Leben sehr beschwerlich war, dass er zum Teil verfolgt wurde, sogar Morddrohungen und Anschläge gab es auf ihn. Er wurde einmal eine Nacht in den Block gesperrt oder auch einmal in eine Zisterne geschmissen, weil die Menschen seine Botschaft nicht hören wollten. Hat Gott ihn wirklich gerettet? Er hat ihn nicht vor diesen Schwierigkeiten bewahrt, aber er hat ihn in den Schwierigkeiten bewahrt. Er hat ihn vor allen Dingen vor dem Tod bewahrt und ihm immer wieder die Möglichkeit gegeben, da rauszukommen. Er hat ihn immer wieder rausgezogen und so konnte er seinen Auftrag erfüllen, ein Prophet für die Völker zu sein. Auch wenn er viel Widerstand hatte, Gott war mit ihm und Gott war stärker als dieser Widerstand, dass er immer weiter auch verkündigen konnte. Nun, wozu ist Jeremia berufen? In Vers 10 heißt es, sieh, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das klingt ziemlich negativ. Ausreißen und einreißen, zerstören und verderben. Am Ende noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, bauen und pflanzen. Und so sah es tatsächlich auch aus, wenn man so studiert, welche Botschaft Jeremia so gebracht wurde, dann war das eine sehr ernüchternde Botschaft. Seine Hauptaussage war: Widerstand ist zwecklos. Das große Königreich Babylon wird Juda erobern. Wir werden diesmal nicht unseren Kopf aus der Schlinge ziehen, wie damals, als die Assyrer kamen, sondern diesmal die Babylonier, gegen die werden wir keine Chance haben. Kapitel 1, Vers 14 heißt es: Und der Herr sprach zu mir, also zu Jeremia, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Und mit dem Norden ist damit das heutige Syrien gemeint, weil darüber meistens die Streitmächte aus Mesopotamien einmarschiert sind. Also er hat angekündigt, von Babylon her wird Unheil auf uns zukommen. Die Menschen wollten das nicht glauben, beziehungsweise sie haben versucht, auf ihre Weise dem Unheil zu entgehen, indem sie einen Verbündeten im Süden gesucht haben, nämlich Ägypten. Ägypten war auch immer sehr stark und man hat sich an die Ägypter geklammert und gedacht, mit den Ägyptern zusammen sind wir in einer guten Position gegen die Babylonier. Aber Jeremia hat gesagt, das ist nicht so, sondern in Kapitel 2, Vers 18 schreibt er: Was hilft's dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Und was hilft's dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Also da gab es Missstände in der Gesellschaft. Es gab Ungerechtigkeiten und es gab viel Unglauben. Die Menschen haben nicht auf ihren Gott vertraut, sondern sie haben gedacht, wenn sie sich an Ägypten wenden, dann kann das Problem behoben werden. Aber das war ein Fehlschluss, auf den Jeremia aufmerksam gemacht hat. Aber was will man nun mit so einem Menschen machen, der einfach auftritt und sagt, dass Unheil wird kommen? Das kann man ja nicht anhören, das ist ja deprimierend. Und stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt dieser Mensch, der das machen müsste. Hier in Wächtersbach sich irgendwo hinstellen und sagen, dass Unheil wird kommen. Das macht doch keinen Spaß. Wer will schon der Miesepeter sein? Aber so war die Aufgabe von Jeremia. Aber nicht nur das, sondern Jeremia konnte auch schon darüber hinaus sehen, über das Gericht, das durch Babylon kommen wird. Denn er wusste, dass Gott doch trotz allem ein gnädiger Gott ist und dass er auch zu seinem Volk steht und Erbarmen haben wird. Und als dann tatsächlich die Babylonier vor der Tür standen und Jerusalem schon fast eingenommen hatten, da hat Jeremia auf einmal einen Acker gekauft in der Nähe von Jerusalem, um zu zeigen, Gottes Plan mit seinem Volk ist noch nicht vorbei, auch wenn es jetzt so aussieht, als ob alles vorbei ist, aber es geht weiter und es gibt auch noch Hoffnung. Also seine Botschaft war ziemlich negativ, aber er hatte auch Hoffnung gebracht. Aber jetzt müssen wir uns mal in die Lage der Menschen damals hineinversetzen, die immer hören: Ja, gegen die Babylonier können wir ja eh nichts machen, die sind stärker und das bringt ja alles gar nichts. Die hatten bestimmt ein sehr negatives Bild von Jeremia. Und es gab dann noch andere Propheten, die sind aufgetreten und haben gesagt: Macht euch keine Sorgen, alles wird gut, alles ist in Ordnung und das wird schon irgendwie. Und Jeremia musste sich dann auch gegen diese Propheten wenden und sagen: Nein, das stimmt nicht, das wird nicht alles gut. Und im Grunde genommen hat sich die Situation bis in die heutige Zeit nicht geändert. Auch wir als Christen müssen aufpassen, was Menschen verkündigen und auch was in der Kirche verkündigt wird. Ich denke, die Kirche sollte nicht ein Ort sein, an dem wir uns gegenseitig einlullen und sagen, alles wird gut, weil es gibt tatsächlich Dinge, die sind nicht gut und die muss man auch benennen. In der Bibel steht sehr viel davon, dass auch im Leben Leiden auf uns zukommt und dass wir eines Tages vor unseren Schöpfer treten und uns verantworten müssen für unser Leben. Wenn wir das verneinen, ist das sehr gefährlich. Und wir sollten das nicht zugunsten tröstender Worte ausblenden. Auch wenn, und das möchte ich dazu sagen, die Kirche genau der richtige Ort ist, dass wir uns auch tröstende Worte zusprechen, denn wir haben ja das Evangelium, was wir einander zusprechen dürfen. Und das ist auch ganz wichtig. Nur wir müssen auch beide Seiten im Blick behalten und nicht einfach immer nur sagen, ja, alles wird gut, sondern manchmal ist das einfach zu oberflächlich gedacht, sondern wir müssen auch das Leiden ernst nehmen. Und so hat das Jeremia auch getan. Und auch Jesus war so ein Mensch, der diese beiden Seiten gut kannte und der das nicht so oberflächlich gesagt hat, alles wird gut, sondern der auch dieses Leiden gesehen hat. Einmal kam ein Jünger des Propheten Johannes des Täufers zu Jesus und dann hat Jesus sich auch ein bisschen geäußert über diesen Johannes den Täufer, weil die Menschen waren sich nicht ganz sicher, wer war denn dieser Johannes der Täufer? War das ein Prophet oder war das vielleicht auch kein Prophet? Was sollen wir von ihm halten? Und da hat Jesus dann zur Volksmenge gesagt, im Lukas-Evangelium 7, ab Vers 24, als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Und dann weiter ab Vers 31. Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein, so sagtet ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Also Jesus war ein Mensch mit einer klaren Botschaft und auch Johannes der Täufer. Und der Prophet Gottes ist kein Schilfrohr im Wind, der sich immer danach dreht, was die Menschen hören sollen. Und das ist auch wichtig, dass wir hier ja, in der Kirche auch diese Ausrichtung auf Jesus immer beibehalten und ja, nicht einfach so da irgendwas oberflächlich daher sagen, sondern eben uns auch mit der Realität Gottes konfrontieren lassen. Und das heißt zum einen, dass wir seinen Trost in Anspruch nehmen dürfen, aber auch, dass wir von ihm herausgefordert werden. Das heißt auch, dass wir Schuld und Sünde ernst nehmen müssen. Das hat Jeremia getan. Er hat auf die Schuld im Volk aufmerksam gemacht und auf die Sünde. So sagt Jeremia in Kapitel 2, Vers 22 zum Volk: Und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nimmst viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. So hat er damals die Situation im Volk beschrieben. Die Menschen hatten sehr viel Schuld auf sich geladen. Aber bevor wir jetzt auf die anderen schauen und sagen, ja, das war damals im Volk Juda, schauen wir lieber auf uns selbst und auf unsere eigene Schuld, die wir auf uns geladen haben. Sowohl als einzelne Person in den Beziehungen, wo wir Menschen verletzt haben, oder auch kollektiv in der Gesellschaft, wo Dinge schiefgehen, wo Menschen ausgeschlossen werden oder unterdrückt. Sowohl hier in unserer Umgebung als auch weltweit. Das ist ganz wichtig, dass wir auch als Christen bei den gesellschaftlichen Problemen nicht wegschauen. Dass wir nicht unseren Kopf in den Sand stecken, wenn es um große Probleme geht, wie den Klimawandel oder die Flüchtlingskrise. Dass wir einfach unsere Augen verschließen, so tun, als wäre das gar nicht da. Als ob wir damit gar nichts zu tun haben. Das ist nicht richtig, sondern wir haben da auch eine Verantwortung, mutig zu handeln, im Glauben zu handeln und nicht aus Furcht. Jeremias Ruf hatte Folgen für sein persönliches Leben. Zunächst mal hat sich Jeremia dazu entschieden, im Zölibat zu leben. Er hat darauf verzichtet, eine Frau zu heiraten und eine Familie zu gründen. Für seine Botschaft hat er sehr viel Ablehnung erfahren, bis hin dazu, dass er verfolgt wurde und Menschen ihm um das Leben wollten. Vorhin habe ich schon gesagt, er wurde zeitweise gefangen genommen. Dann hat er eine Buchrolle seines Schreibers zum König gebracht, in dem seine Botschaft aufgeschrieben war. Und der König war so zornig über diese Botschaft, dass er die Buchrolle einfach verbrannt hatte. Da musste er wieder von vorne anfangen. Zu guter Letzt hat er gelitten an der Botschaft, die er bringen musste. Er hat gelitten daran, dass das Volk in seiner Sünde verharrt ist und dass das Gericht dann auf das Volk zukam. Er hat die Eroberung Jerusalems miterlebt, als die Babylonier einmarschiert sind. Und wir können es nicht ausmalen, wie grausam das auch für ihn gewesen sein muss. Auch wenn er in seiner Botschaft dann bestätigt wurde, war doch die Erfahrung trotzdem grausam. Danach gab es dann noch einen Aufstand der Judäer, die dann nach Ägypten gegangen sind. Und da haben sie Jeremia einfach entführt und ihn mitgenommen nach Ägypten. Das war auch gegen seinen Willen. Also er hatte wirklich auch ein schweres Leben. Und ein Prophet Gottes zu sein, das war nicht einfach. Wie ist Jeremia damit umgegangen? Das Spannende ist, dass wir im Buch Jeremia die sogenannten Konfessionen Jeremias finden. Das sind also Gebete, die Jeremia gesprochen hat und die uns seine innere Gefühlslage ganz nahe bringen. So zum Beispiel in Jeremia 20, ab Vers 7, da heißt es: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jeder Mann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist zu mir Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Also in dieser Konfession, die ich sehr beeindruckend finde, sehen wir zwei verschiedene Dinge, wie Jeremia mit der Situation umgeht. Das eine ist, dass er ganz ehrlich in der Klage seine Gemütslage ausdrückt. In der Luther-Übersetzung heißt es: Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Man könnte auch übersetzen: Du hast mich verführt und ich habe mich hinreißen lassen. Also im Sinne von, als ich ein junger Mensch war, hast du mir da gesagt, oh, ich mache dich zum Prophet der Völker, das wird ganz toll. Und ich habe mich dazu hinreißen lassen und doch festgestellt, dass das Ganze deutlich schwieriger ist. Dann denkt er darüber nach, ob er nicht aufhört, Prophet zu sein. Ob er sich nicht irgendwie ein leichteres Los wählt. Aber dann stellt er fest, dass er das auch nicht kann, denn in seinem Herzen ist ein brennendes Feuer, das in ihm verschlossen ist und er kann es nicht ertragen. Er muss es einfach tun. Es ist sein Weg, es ist seine Berufung. Und deswegen macht er weiter, auch in dieser schwierigen Lage. Und so gibt es immer wieder Menschen, die Gott zu besonderen Aufgaben beruft. Ehrenvolle Aufgaben, aber auch schwierige Aufgaben. Eine Geschichte, die mich besonders fasziniert, ist die von William Wilberforce. Vielleicht haben Sie von diesem Mann mal gehört. Er hat im 18., 19. Jahrhundert in England gelebt. Er war ein sehr gläubiger Mensch und der wollte eigentlich Pfarrer werden oder Pastor. Aber dann kam etwas anderes dazwischen, denn wie er sich auch in seinem geistlichen Leben mit der Bibel beschäftigt hat und dann gleichzeitig auch einfach ein Bürger in der Welt war, hat er gesehen, dass da Dinge in großer Hinsicht schief gehen. Gerade damals in dem britischen Königreich, weil es dort nämlich den Sklavenhandel gab, wo Menschen aus Afrika und anderen Teilen der Welt eben nach England gebracht wurden und ausgebeutet wurden und ja auch unmenschlich behandelt wurden und schon beim Transport viele grausame Dinge passiert sind. Und so hat William Wilberforce irgendwann einmal gesagt dann: Mein Weg ist ein öffentlicher Weg, mein Geschäft ist in der Welt und ich muss mich unter die Menschen mischen oder den Posten aufgeben, den die Vorsehung mir anscheinend zugewiesen hat. Also sein Wille war ursprünglich, Pastor zu werden, aber dann spürte er, Gott beruft ihn an einen anderen Ort, nämlich an den, in die Politik zu gehen. Und das hat er dann auch gemacht und wurde Mitglied des Parlaments, beziehungsweise das war er sogar schon, des Unterhauses, und hat sich dort dann für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Und dank seines Einsatzes und auch dank des Einsatzes vieler anderer mutiger Menschen konnte dann tatsächlich der Sklavenhandel illegal werden. Das ist eine große Erfolgsgeschichte, aber er hat auch viel darunter gelitten, diesen Weg zu gehen, und es war nicht einfach und ein Weg, der viele Rückschläge hatte. Aber er ist den Weg gegangen, zu dem Gott ihn gerufen hat. Und deswegen dürfen wir uns heute an ihn erinnern, so wie wir uns auch an Jeremia erinnern, weil er diesem inneren Feuer gefolgt ist. Meine berufliche Tätigkeit ist ja so, dass ich theologisches Studienprogramm begleite. Und genau genommen begleite ich sogar zwei verschiedene Studienprogramme, nämlich eines von der Kirche des Nazareners und dann noch ein weiteres an der Uni Heidelberg von der von der Landeskirche dort. Und in beiden Fällen ist es ein Programm, was besonders für Quereinsteiger ausgelegt ist. Und so habe ich immer wieder Kontakt mit Menschen, die einem sozusagen gewöhnlichen Beruf nachgehen und die dann mit mir sprechen und sagen, ja, ich bin hier in einer guten Position, habe einen gut bezahlten Job in einer Firma und tue hier meine Arbeit und das ist alles schön und gut, aber ich spüre, ich bin am falschen Ort. Ich spüre, Gott ruft mich an einen anderen Ort. Ich möchte in den Gemeindedienst gehen, mich darauf vorbereiten, Pastor oder Pfarrer zu werden. Und das finde ich immer sehr spannend, das zu sehen, wie Menschen dann eben unter großen Verlusten vielleicht auch diesen Weg gehen und sich umorientieren. Und was ich mich davon noch frage, ist, was sind eigentlich unsere Maßstäbe im Leben? Und ich stelle für mich immer so fest, dass ich immer frage, bei einer wichtigen Entscheidung, die ansteht, ist immer meine Frage, was kann ich dabei gewinnen? Was springt für mich dabei heraus? Und hätte Jeremia diese Frage so gestellt, dann wäre er wahrscheinlich nicht Prophet geworden. Und hätte William Wilberforce sich diese Frage gestellt, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in die Politik gegangen. Sondern hätte er sich ein leichteres Los gewählt. Das heißt, wenn wir diese Frage schon so stellen, dann verpassen wir unsere Berufung, sondern wir müssen fragen, was ist Gottes Ruf für mein Leben? Was ist seine Bestimmung für mein Leben? Wir müssen uns lernen, uns auch von den Erwartungen der Gesellschaft freizumachen, die andere an uns herantragen, dass wir irgendwie diesen Gehaltscheck vorzuweisen haben oder diesen Lebensstandard oder was auch immer. Oder welche Erwartungen auch immer andere an uns herantragen. Wir müssen lernen, uns davon auch freizumachen und auf Gott zu schauen. Was könnte der Ruf in Ihrem Leben sein? Vielleicht haben Sie diesen schon gefunden. Einen Unterschied zu machen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, in Ihrem Beruf. Vielleicht kann es bedeuten, ein Kind zu erziehen. Eine schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe. Auch eine, die mit vielen Entbehrungen verknüpft ist. Aber eine sehr lohnenswerte Aufgabe. Oder einen kranken Menschen zu pflegen. Vielleicht ruft Gott sie dazu, vielleicht auch in einem Moment, wo sie es nicht erwarten, kommt auf einmal dieser Ruf in ihr Leben. Auch das kann ein Ruf Gottes sein. Oder vielleicht tatsächlich so ein ähnlicher Ruf wie William Wilberforce, dass sie berufen sind, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen. Wo wir schon treu sein können im Kleinen, bevor wir da zu Großen berufen werden. Vielleicht ist es auch so ein Ruf in die Mission, wie wir es heute gehört haben, von Dorothea. Oder ein Ruf in den Gemeindedienst, wie einige der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Oder vielleicht der Ruf, die Menschen in ihrem Umfeld zu ermutigen und ihnen Hoffnung zu geben. Wofür Lodert ihr Feuer? Wofür lodert das Feuer in ihnen? Geben Sie darauf Acht, beten Sie darum, um dieses Feuer in Ihrem Leben. Was ist Ihre Leidenschaft? Vielleicht freuen Sie sich jetzt gerade auf den bevorstehenden Urlaub oder die Olympischen Spiele oder den Start der Fußball-Bundesliga. Das sind auch Dinge, die uns leidenschaftlich bewegen können. Das ist auch nicht immer verkehrt. Man muss sich ja auch mal entspannen. Aber die Frage ist, sind das die wirklich bestimmenden Dinge in unserem Leben, die vielleicht ja, sehr stark auch auf uns selbst und unsere Entspannung ausgerichtet ist? Aber was ist das, was über uns noch hinausgeht? Welches Feuer gibt es in unserem Leben, was wir fördern müssen, und welches andere, was man vielleicht auch eher kontrollieren muss, dass es nicht irgendwas verbrennt? Aber was ist das Feuer, was Gott in Sie und in dich hineingelegt ist? Ich lade Sie ein, diesem Feuer nachzuspüren und es zu stützen, zu unterstützen und aufflammen zu lassen und ihm Raum zu geben. Der Unterschied zwischen unserem eigenen Feuer und Gottes Feuer ist, dass Gottes Feuer uns fesselt und dass es uns nicht loslässt, so wie es Jeremia auch nicht loslässt, auch in den Schwierigkeiten nicht. Und dass es uns auch rausführt aus der Gemütlichkeit. Ich weiß nicht, was Sie mit dieser Geschichte von Jeremia anfangen können. Vielleicht denken Sie, das ist sehr weit weg für mich. Mir geht's gut im Leben und ich habe nicht so diese Schwierigkeiten wie Jeremia. Und es ist ja auch gut so, denn das wäre auch schrecklich, wenn jeder von uns immer nur durch Schwierigkeiten gehen würde. Und es gibt ja auch viele, auch ganz andere Geschichten in der Bibel. Aber wenn es Ihnen gerade so geht, dass Sie durch eine schwere Zeit gehen, sich denken, wie kann das sein? Dann möchte ich Sie heute ermutigen und Ihnen zusprechen, das heißt nicht, dass Sie was falsch machen, sondern anderen ist es auch schon ähnlich ergangen und Sie sind auf dem richtigen Weg. Halten Sie fest an dem Feuer, was in Ihnen brennt. Lassen Sie es weiter brennen. Möge das Feuer, das Gott in Sie hineingelegt hat, nie verlöschen und für immer brennen. Amen.